Hallo, es ist Dienstag.
Das sollte reichen.
Ich glaube, es sollte reichen.
Wir hören uns nächste Woche wieder.
Genau. Nein, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Talk Up, der Atlanta Falcons Germany Podcast, der sich Woche für Woche Gedanken macht um die Atlanta Falcons. Man würde sich wünschen, dass manch ein Angestellter bei den Falcons sich Woche für Woche Gedanken machen würde. Aber wir sind da. Auch wir haben uns wieder mal Gedanken gemacht und werden dieses zu unserem Besten geben. Entschuldigung, wenn ich ein paar Augenringe hier heute mitbringe. Ich bin gestern, oder eher gesagt heute Morgen um 2.20 Uhr direkt zum Cowboys-Spiel reingestolpert zu Hause von meiner Dienstreise. Bin auch fertig, ich habe gar keinen Bock mit euch zu reden. Aber ich habe ein paar starke, eloquente Leute mitgebracht, die das Ding hier heute carryen für mich. Und zwar einmal aus dem wunderschönen Essen. Das ist einfach nur ganz toll, dass er wieder dabei ist. Er hat am Sonntag nämlich die Falcons ein bisschen an die zweite Stelle auf seiner Liste gesetzt, aber nichtsdestotrotz sich das ganze Ding zweimal gegeben. Hi Chris.
Hallo zusammen und nenn mich bitte nicht Chris, ich bin Peter Shaw, du bist Justus Jonas und da drüben steht Bob Andrews und zusammen sind wir die drei Fragezeichen der Atlanta Falcons.
Let's go. Schön. Okay. Drei Fragezeichen stehen uns wie immer im Gesicht geschrieben. Wir hoffen natürlich, dass wir ein paar Ausrufezeichen aus dem Süden kriegen werden. Auch er hat, ich glaube, das Spiel nicht so gut überstanden, wie ich das mitgekriegt habe, wie er mir geschrieben hat. Aber davon kann er selber ein bisschen gleich erzählen. Hi, Dave.
Servus. Mehr oder weniger schön, wieder dabei zu sein an der Stelle. Wären natürlich schönere Anlässe, bessere. Ja, Ausrufezeichen habe ich in den Wörtern, die zensiert werden, mit verschiedenen Sonderzeichen. Da habe ich sehr viele davon gehabt.
Schön, schön. Ich möchte allen Zuhörenden und Zusehenden, es sind doch einige dabei, Junge, ein paar Insights geben von innen. Ich habe gestern den Jungs geschrieben, oder heute Morgen, ich weiß nicht, 5 Uhr morgens oder so, habe ich denen geschrieben, setzt mich mal bitte auf questionable. Ich weiß nicht, ob ich heute hier den Podcast mitmachen will, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich seit Wochen wiederhole und es nichts passiert. Dave meinte auch gleich daraufhin, ja, eigentlich können wir den Podcast sein lassen und die Leute können sich die Wiederholung der letzten Folgen geben, weil wir gucken mal, wo wir heute am Ende rauskommen. Es wird wahrscheinlich nicht so viel Neues sein. Jetzt mache ich mir kurz eine Notiz, ist mir doch was eingefallen. Was ihr heute hören werdet, aber wir versuchen es natürlich komprimiert und knapp dann doch noch auf den Punkt zu bringen heute.
Ja, in dem Sinne kann ich nur sagen, there's no room for excuses and you won't make them.
Ja, yeah, we will fix it. nichtsdestotrotz haben sich ein paar Leute hier heute in den Chat verirrt. Das finde ich sehr, sehr schön, dass ihr trotzdem noch am Ball seid, obwohl hier wirklich die Falcons dieses Jahr sich nicht mit Ruhm bekleckern. Und vielleicht mag es für einige ein bisschen schockierend sein, aber wir haben gerade aus Spaß mal geschaut und wir sind tatsächlich mit 1,5 Punkten nicht der Favorit, sondern der Außenseiter bei den Buchmachern gegen die Saints an diesem Wochenende. Das sollte jedem zu denken geben, der bei den Falcons arbeitet. Als erster heute mit dabei war Roland. Roland hat geschrieben, rise up. Derzeit ist es echt hart, ein Falcons-Fan zu sein. Und was soll ich jetzt sagen? Roland hat recht. Holger, 85, ist mit dabei. Rise up aus Rheinland-Pfalz. RLP hat das abgekürzt. Man könnte mittlerweile RIP abkürzen hier jeden Satz. Das ist das, was mir immer einfällt zu den Falcons. Vettel hat es geschafft. Servus. Auch Holger gibt noch seinen Senf dazu. Ich hoffe, dass die Niederlage dazu führt, den Trainer kritisch zu hinterfragen und hoffentlich ändert. Da kommen wir sicherlich nachher nochmal zu. DJ Hot Sauce ist in the house mit Hilfe. Rise up aus Berlin. Ja, dann rise up zurück. Franz, liebe Grüße, mein Leitgenosse.
Tut uns leid. Tut uns wirklich leid.
Ja. Mein Leitgenosse bei jedem Spiel per WhatsApp und alles über das Spiel hinaus auch noch. Auch Franz und ich haben gemerkt, dass wir uns so ein bisschen im Kreise drehen mit unseren Diskussionen. Kevin heute leider nicht dabei. Der wirklich so, als müsste er ein bisschen arbeiten heute, aber nichtsdestotrotz ist er im Chat dabei. Moin Jungs, schreibt er. Kevin, schmerzlich vermisst natürlich.
Der sitzt im Zug und hört uns ganz entspannt zu, hat er geschrieben. Hoffentlich schläft er nicht ein und verpasst die Endhaltestelle. Ansonsten kommt er morgen erst an.
Ja. Übrigens, jeder, der gleich in circa 2 Minuten die bittere Wahrheit hören möchte, schonungslos, sollte mal in den Chat schreiben, dann würde ich sie hier droppen lassen. Kevin übrigens der Einzige, der es bemerkt hat. Shame on alle anderen hier, die sich das Video von uns geben, nicht nur die Audio. Sehe ich da den Smith Stash Grow Up in der Ecke? Ja, ganz provokant ist oben heute bei uns in der Ecke zu sehen Arthur Smith, ehemaliger Head Coach der Falcons, wer es nicht weiß, ihm zu Ehren, weil was er aus den Schrottteams, die wir hier teilweise hatten, rausgeholt haben mit 7 Siegen, möchte ich nochmal hier nebenbei sagen lassen, ist wohl im Nachhinein und im Nachblick aller Ehren wert.
The GOAT.
Jawohl. Maggi SHA. Schleswig-Holstein kann es ja dann nicht sein, ne? Sachsen-Anhalt auch nicht. Ja. Naja, vielleicht kann er es uns noch schreiben, wofür SHA steht, oder ihr wisst es vielleicht. Er schreibt, endlich habe ich es mal geschafft, live dabei zu sein. By the way, ein Twitch-Zuschauer, weil wir sind auch auf Twitch, liebe Leute, falls euch YouTube nicht zusagt. Guten Abend, Männer.
Schwäbisch Hall.
Ja, er schreibt jetzt Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg. Danke für die Aufklärung. Man lernt ja hier nie aus, geografisch. Es ist sehr, sehr schön. Wir haben noch einen Twitch-Zuschauer mit Colors1. Hi Leute, schön euch zu sehen. Und auch Schmiddi ist mit dabei. Hallo zusammen. Ihr, die alle keine Ahnung von Football habt, sonst wären wir keine Falcons-Fans.
Das ist die richtige Einstellung.
Das ist auch irgendwie wahr, was er schreibt. Und das tut echt weh, dass das so wahr ist.
Nicht der schlimmste Schmerz, den ich diese Woche hatte.
Oh, mein Beileid hoffe ich nicht, aber mal gucken.
Ich meine die Falcons, alles gut.
Ach so, okay. Heute erstmal für alle, die auf Twitter zuschauen. Ich habe hier ein Tool entdeckt. Wir senden dort erstmalig in Hochcut. Wahnsinn, oder Jungs, was wir so alles können. Für unsere ganzen Twitter-Zuschauer. Elon, bitte nicht meinen Account sperren. Hochkant, erstmalig. Jungs, wollt ihr wissen, was das Beste am Spiel war?
Dass wir mal einen Halbdown geschafft haben?
sogar 4, glaube ich, ne?
Ja, 4 von 11.
Also doch Progress.
Ja. Naja.
Alle beschweren sich.
Nein. Fix it.
Es war meine Aussicht. Ich war noch in Abu Dhabi und ich hatte einen wunderbaren Ausblick vom Bett aus über die Skyline. Und dann hört es auch schon auf. Weil dann habe ich das Spiel angemacht. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich beginnen soll. Vielleicht mal so umschrieben. Es sah eigentlich, um richtig, richtig fair jetzt mal gegenüber unserem Coaching-Staff zu sein, es sah in der ersten Halbzeit sogar nach sowas wie Football aus, wenn man ehrlich ist.
Ja, wir haben in unserer bewährten Mischung aus Bijan Robinson und Drake London gespielt quasi. Mit ein bisschen Verteilung zwischendurch, klar. Aber es war tatsächlich zwischendurch sehr ansehnlich, sehr stringent und wir haben es eigentlich bis ungefähr 1 Minute 30 vor der Halbzeit durchgehalten.
Wir haben vor allem 3 Drives den Ball gut bewegt offensiv. Also wirklich gefinished in die Endzone rein, Touchdown, Touchdown, Touchdown. Alle 3 Rushing-Touchdowns. Sah wirklich nicht verkehrt aus. Die Defense hat hier und da einen Stop hingelegt. Mooney tatsächlich. Nach seinem zweiten Catch habe ich natürlich gleich das Cam Newton-GIF einen Back rausgebracht. Danach hat er noch einen dritten gemacht und dann war es vorbei.
Ja.
Dann war wieder vorbei.
Hatte aber auch einen ganz fiesen Drop, glaube ich, gleich. Sein sein erstes Target oder so.
Ja.
Da habe ich mich wieder aufgeregt. Vor allem da gleich danach, im Drive danach, hat Jalen Coker so einen fies guten Ball gefangen vom Körper weg. Da habe ich so kurz überlegt, wer in unserem Roster hätte den Ball so noch gefangen. Also, mir auch nicht viele
Aber die
Namen.
Quote von Mooney zeigt jetzt nach oben. Letztes Spiel noch 1 von 8, dieses Mal 3 von 7. Wir erwarten groß.
Wir erwarten nächstes Spiel dann 4 von 8.
Ja. Er ist ja dann schließlich Wide Receiver 1, ne?
Ja, das ist dann wohl wahr. Phil Lisco schreibt über YouTube, ist er denn noch da? Schlechte Nachrichten, wir kommen zu unserem News-Segment. Ja, er ist noch da. Wir sind noch komplett, boarding completed, in unserem Coaching-Staff, in unserem Front-Office, also alles. Wir haben leider mit Verlusten an anderen Stellen zu rechnen. Die schlimmste oder die erste Nachricht, die gestern rauskam, war, dass Michael Penix sich nun doch in Woche 11 endlich, yay, dann doch mal verletzt hat, nachdem drei freie Rusher direkt auf ihn zu sind. Diese O-Line, die ist auch echt nicht ernst zu nehmen, sorry. Ich habe ja nach dem San Francisco-Spiel schon gedacht, er steht nicht mehr auf, Panics, jetzt ist es soweit. Es scheint so das Kreuzband wieder zu sein. Allerdings, ich weiß nicht, ob das eine gute Sache ist oder eine schlechte Sache, in dem Knie, was noch nicht verletzt war, im Kreuzband. Das wäre ein Saisonende und Ausfallzeit von knapp 12 Monaten, also eher wieder Mitte nächster Saison im fitten Zustand. Wenn es so kommt, erholt sich nochmal eine zweite ärztliche Meinung, soweit ich rauslesen konnte.
Man hat ja erst ein bisschen gemauert oder beziehungsweise mauert noch. Es wird erstmal von 4 Spielen Minimum gesprochen. Trifft die Schwere der Verletzung die erste Diagnose zu, wird es natürlich lange dauern und da müssen wir mal gucken, wen wir da überhaupt nächstes Jahr spielen lassen.
Ja, dann, da es für uns noch nicht schlecht genug ging nach dieser Nachricht, kam auch gleich die nächste Hiobs-Botschaft. Auch Drake London hat es dann jetzt endgültig zerrissen, nachdem er, ich glaube, schon die zweite oder dritte Woche in Folge mit WWchen gespielt hat, haben die sich nun endgültig zu was Schlechten herauskristallisiert. Also diesen Sonntag wird er definitiv fehlen. Wie lange es danach dauern wird, nichts Genaues weiß man.
Ja, das ist dieses berühmte Week-to-Week und das hat bei Mooney dann ungefähr 6-8 Wochen gedauert.
Ja, bei Mooney kam ja am Ende sogar noch raus, dass der sich das Schlüsselbein
gebrochen hat. Ja, eben, genau.
Nachdem wir die ganze Zeit von der Verstauchung der Schulter oder irgendwie sowas gibt.
Ja, da habe ich ja auch meine Meinung zu, aber da möchte ich jetzt nicht auch abschweifen von.
Das wird sonst nur zu böse hier. Wir haben noch nicht nach 22 Uhr, wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen.
Ja.
So sieht's aus. Also nächstes Spiel könnt ihr damit rechnen, dass der nächste Breakout-Spieler ein 29-jähriger David Sills sein wird. Hm. Ich meine, es ist nie zu spät, in der NFL Fuß zu fassen. David Sills, wir glauben an dich. Ansonsten wird es noch daraus hinauslaufen, dass Mooney Target Nummer 1 sein wird und Catterall Hodge, jedenfalls war es in der Overtime so, den Posten des dritten Receivers mit sich bringt. Keine Ahnung, was mit Casey Washington gerade so ist, wie lange der noch.
War der nicht wieder aktiv?
Man hört gar nichts.
Man hört nichts, ne?
Aber ich dachte, der war aktiv am Spieltag. Also er war nicht inactive gelistet. Aber ich habe ihn nie spielen sehen.
Also das Ding ist auch wirklich nach dem Trainingscamp, wo er in den Himmel gelobt worden ist, also das war auch eine der größten Nebelkerzen aller Zeiten nach Crosby Merritt, glaube ich. Der gute Kevin schreibt noch einen schönen Hot-Take hier rein. Hot-Take, Raheem Morrison bleibt nächste Saison unter dem Vorwand der vielen Verletzungen in dieser Saison. Ich glaube, so hot
ist der Take. Da konnte man ja nichts machen.
Ja. Oder auch das Pitts Comeback Game incoming. Ich glaube, mittlerweile, nach diesem Spiel, habe ich mal so kurz überlegt, weil wir immer gesagt haben, Pitts hat einen Markt draußen. Ich glaube, mittlerweile, der hat auch keinen Markt mehr. Also, was der diese Saison unter aller Kanone steht.
Ja, ja, gut, der hat die letzten 3 Spiele immer einen sehr kostbaren Drop gehabt.
Ja.
Ja, keine Ahnung, was da los ist. Ich glaube, er hat noch einen kleinen Markt, aber ich meine, es ist jetzt sein letztes Jahr bei uns. Die haben die 50-Year-Option ja declined. Das heißt, nach dem Jahr ist er so oder so weg. Ich vermute nicht, dass er bei uns bleiben möchte. Wir schweigen dann, dass wir ihm das Geld zahlen werden, das er will. Ich denke, da ist der Zug abgefahren. Ich hoffe nur, dass wir vielleicht jetzt irgendwie sagen, okay, mit dem Ausfall von Frank London und Casey Washington vielleicht noch immer nicht so fit oder sowas, gib Nick Nash einen Shot. Lass ihn einmal drauf, gucken, was Sache ist und so weiter und so fort. Mit Kobe Bryant haben wir es endlich gemacht. Er hat auch 3, 4 Snaps gespielt. 2, 3 auch sah also ziemlich gut aus. Mehr später.
Felisco schreibt noch, wer von uns einen Quarterback oder Pitts kauft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Pitts kann keiner mehr kaufen. Der wird nächstes Jahr Free Agent und die Trade Deadline ist auch vorbei, bei der wir ja so aktiv mitgewirkt haben. Die bittere Wahrheit, Jungs, ist ungeschont und allem drum und dran. Das Jahr ist vorbei, die Saison ist eigentlich gelaufen für uns. Aber jetzt kommt die richtig bittere Pille. Die nächste Saison hat nicht mal angefangen und die ist eigentlich auch schon vorbei.
Ja.
Ja, das
Ohne
ist,
Starting Quarterback, ohne
die
First
Aussichten
Round-Pick.
sind wirklich nicht so rosig, weder im Draft, der im April folgt, oder dann auch im Cap, in der Cap-Situation, die wir haben.
Roster, wir haben kaum
Gibt
Spieler
es
unter Vertrag.
keinen Raum oder kaum Raum für Verbesserungen. Zusätzlich halten wir uns jedes Mal dieses Luxusproblem auf, dass unsere Spieler aus der zweiten Reihe einfach null, eigentlich nur negativen Impact zeigen, wenn sie mal aufs Feld kommen. Und wir müssen diesen Teufelskreis irgendwann mal durchbrechen. Ansonsten drohen uns wirklich lange, lange, lange harte Jahre.
So ist es halt, wenn man halt
Da
seinen
sitzen
Buddy
wir
so
nun und
100%
wissen nicht,
setzt.
wie wir aus diesem Kreis herauskommen.
Nein, also sind wir mal ehrlich. Also ich glaube, über das Spiel will irgendjemand irgendwas über das Spiel eigentlich sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber reden wollen. Ja, die erste Halbzeit war gut. Ich fand auch Penix als Progress sehr gut. Er hat die Bälle sehr gut verteilt. Er hat über die Mitte viel anvisiert und auch getroffen. Und es ist, wie gesagt, es sah nach Football aus. Zweite Halbzeit war nicht mehr gut.
Ja, du hast halt einen Bryce Young ausdehnen lassen wie einen Pro Bowler. Und wenn du das Spiel der Panthers in der Vorwoche, das 7 zu 17 gegen die Saints gesehen hast, die Saints haben jetzt wahrlich kein berauschendes Team, mal abgesehen davon, dass ich jetzt noch nicht das Wochenende besprechen möchte.
Nee.
Aber die haben Bryce Young fast vollständig abgemeldet. Und wir kriegen in einer Halbzeit ungefähr 300 Yards gegen ihn. Das ist ein dermaßen eklatantes Missverhältnis. Das kann so nicht akzeptiert werden. Und da sowas schreit eigentlich immer nach Konsequenzen. Aber es passieren keine Konsequenzen.
Mein Fakt ist ja auch in erster Linie, dass wir in der ersten und in der zweiten Halbzeit zwei komplett verschiedene Teams gesehen haben. In der ersten Halbzeit, wir haben die Panthers unter 100 Yards gehalten. Offensiv sind wir gut abgegangen. 10 zu 21 in die Halbzeit reingegangen. Top den Ball bewegen können. Defense war on point teilweise. In der zweiten Halbzeit. Bis kurz vor Ende vom vierten Quarter haben wir 3 Punkte gemacht. Defense Totaleinbruch. Bryce Young hat am Ende vom Spiel über 440 Yard Passing, 3 Touchdowns, krasse, krasse Statistiken. Es ist echt schwer, was Positives zu finden, was nicht Drake London heißt, was nicht Bijan Robinson heißt. Und Penix bis dato, bis zu dem Zeitpunkt, wo er raus ist, hat er auch nicht schlecht gespielt. Ich glaube, 11 von 13 für über 160 Yards. Sah solide aus, wirklich. Also, keine Frage, defensiv, Kane Ellis hatte ein paar gute Plays. Kobe Bryant hatte ein, zwei gute Einsätze gehabt. Xavier Watt spielt defensiv wirklich eine solide Bank durch die ganze Season. Und wenn ich jetzt auch positiv erwähnen muss, defensiv, über ihn haben wir auch oft genug geschimpft diese Season, James Pierce. James Pierce hat einen One-on-One gewonnen. Und einen Sack
Ja.
gewonnen.
Jetzt, ne?
Tatsächlich habe ich es mir zweimal angeguckt, ehe ich es geglaubt habe.
Ja, der hat das Ding gewonnen. Der hat das Ding gewonnen und dann hat er theoretisch noch einen Two-Point-Stop hingelegt und so weiter. Aber was halt auch für mich wieder so lustig war, weil es war trotzdem kein Base-Rush. Es war trotzdem ein Blitz, in dem James Pierce sein One-on-One gewonnen hat, aber der Blitz ist komplett verpufft.
Schockierende Statistik vielleicht für euch. Young hat jetzt, glaube ich, 6 Spiele gegen uns mit 5 Siegen.
Jo.
Das ist so geil. Ich glaube, der hat insgesamt irgendwie so 14 Siege in der NFL oder so und davon 5 allein gegen uns. Das ist, das ist wirklich etwas schwer zu verdauen.
Die exemplarisch im Prinzip für die letzten Spiele fand ich eigentlich die Situation, wo Rico Dowdle an der Sideline den Pass gefangen hat und nur quasi Millimeter vom Touchdown gestoppt wurde und die Leute sich alle draußen gefreut haben, dass er an der dass der Fuß draußen war, habe ich gedacht. Das kann jetzt nicht sein. Der hätte, von mir aus hätte er durchlaufen können. Da hätten wir noch, eben, genau, wir hätten noch so viel Zeit gehabt. Aber ich wusste schon in dem Moment, der Touchdown wird fallen. Wir werden zu wenig Zeit haben. Und das sind mittlerweile Filme, die immer abgespult werden, wo du das Ende schon eigentlich kennst.
Richtig.
Ja, das ist, wenn man sich denkt, so, oh, es spielt doch mal was Gutes für uns oder im Schlechten was Gutes. Und dann, ah, nee, doch nicht. Ich hätte noch einen Point zu Defense, was uns dann vielleicht auch gleich zum Coaching ein bisschen überleiten würde.
Gleich. Weil du ihn schon angesprochen hast. Kobe Bryant, das ist für mich so ein kleines Rätsel gewesen. Rätsel ja sehr gerne, Kreuzworträtsel, aber da haben mir so ein paar Buchstaben jetzt gefehlt für das passende Wort. Der hat wirklich ordentlich gespielt in den Snaps, wo er dabei war. Und dann war den Rest des Spiels er wieder abgemeldet und Brooks war wieder für ihn drin, der sich so oft verbrannt hat oder verbrennen lassen hat auf dem Platz, wo ich mir so gedacht habe, warum macht man das? Und dann dachte ich wieder, es wäre so typisch Falcons, wenn das immer noch so eine Disziplinarmaßnahme ist, so nach dem Motto, ja, also, du weißt, was damals passiert ist, deswegen haben wir dich ja mehrere Wochen rausgenommen und jetzt führen wir dich ganz langsam an die NFL dran. Bloß nicht zu schnell ins Wasser, nicht, dass du dich noch unterkühlst und allem drum und dran. Und da habe ich so gedacht, Alter, sowas können wir uns gar nicht leisten. Das ist etwas, das können wir uns, wir suchen seit 150.000 Jahren gefühlt einen Corner, den wir neben AJ Terrell irgendwie mal abstellen können. Ich will jetzt nicht sagen, dass Kobe Bryant sofort alleged Corner Nummer 2 ist, aber das ist. Und dann gestern, ich weiß nicht, wer von euch hat zumindest ein bisschen Cowboys gegen Las Vegas geguckt, gegen Raiders. Im ersten Drive haben sie die ganze Zeit an der Sideline, als die Offense der Cowboys auf dem Feld war, Lamb und Pickens gezeigt. Und ich habe gedacht, was ist das denn von Brian Schottenheimer für ein Matchplan? Warum lässt er denn Lamb und Pickens nicht spielen? Die sind aus disziplinarischen Maßnahmen für den ersten Drive draußen geblieben. Wir zeigen Disziplin, indem wir einfach gute Spieler nicht aktivieren über Wochen. Komplett. Das ist so unser Ding für Disziplinarmaßnahmen, weil wir können uns ja erlauben. Wir haben genug andere gute Spieler.
Ja, und dann so viele Ausfälle bis zum Geld nicht mehr. Ich meine, nachdem er selber verkündigt hat, dass er elevated wurde und dann doch nicht elevated wurde oder activated ins Active Roster, dann waren 5-6 Wochen, wo er wieder die ganzen Practice Squads war. In der Zeit haben wir Keith Taylor, wo wahrscheinlich 90% ihn nicht mehr kennen, immer wieder aktiviert gehabt. Andere Spieler immer wieder Shots gegeben und keine Ahnung was. Und von ihm hast du nie was gehört. Und jetzt kommt er rein, spielt seine ersten Snaps, macht einen wichtigen Stopp mit Hilfe, macht danach einen wichtigen dritten Stopp, Third Down und danach, wieder tschüss. Und dann kommt Brooks auf den Platz und sorry, von diesen 440 Passing Yards von Bryce Young, es müssen 200 plus über Brooks gegangen sein. Geht gar nicht anders. Sorry, geht gar nicht anders. Ganz ehrlich, da stellst du auch Bertrand hin. Es sieht zumindest nicht schlechter aus, weil schlechter geht's nicht mehr.
Naja, am Ende hat ja nun mal Alice dann den Touchdown verteidigen, den Gegner zum Touchdown.
Gegen McMillan aber. Also Alice gegen McMillan war auch das Mismatch des Wochenendes, oder?
Ja.
Wie kann man denn so etwas designen?
Ich reg mich seit Wochen so dermaßen drüber auf, was wir für Mismatches haben. Edge Rusher gegen Slot Receiver und so Geschichten.
Ja.
Unsere Slot-Receiver gegen Titans, Slot-Corner gegen Titans. Was da alles für Geschichten sind. Und sorry, ich muss Ulbrich mittlerweile mehr und mehr sagen, ich glaube nicht mehr an ihn. Weil ganz ehrlich, abgesehen von den Sack-Zahlen, die er nach oben bringt, ordentlich nach oben bringt, sind wir in jedem anderen Teil schlechter. Gegen jeden halbwegs akkuraten Passing-Quarterback in der Liga haben wir mehr als 250 Yards Passing zugelassen. Rushing, Jonathan Taylor, Devon Achane, die sind alle wie Butter, wie ein heißes Messer durch Butter durch uns durchgelaufen. Also wirklich, außer diesen Sacks, und die kommen ja wirklich nur durch, muss man sagen, sehr, sehr kreative Blitz-Packages, kommt da nichts rum von ihm. In wichtigen Situationen fressen wir immer. Dann freuen wir uns über einen Sack, dass wir dann einen dritten und lang haben, Ja, dann kommt ein QB-Keeper oder ein QB-Scramble für 19 Yards.
Mhm.
Gegen Quarterback, wo wir wissen, die können laufen. Und wir stellen nie irgendwie ein Spy up oder sonst irgendwas. Es ist immer das Gleiche. Wir können das einfach nicht. Keine Ahnung, wieso.
Dave, und willkommen bei, das haben wir schon immer gesagt, das ist das, was ich die letzten Wochen schon immer gesagt habe. Ich sage, die Sack-Zahlen sehen ja nett aus, aber vor dem Sack und nach dem Sack passiert null. Wir haben unsere Splash-Plays, die sind immer da, in allen Spielen gefühlt. Ich habe vielleicht ein oder zwei Spiele, wo wir sie nicht hatten, die Splash-Plays. Aber das war's. Du hast nie konstant Druck auf den Quarterback drauf. Du kannst nie konstant die Gaps schließen oder die Edge setten. Und so gewinnst du halt keine NFL-Spiele. Das funktioniert so nicht. Und das sollte auch ein Jeff Ulbrich wissen. Der ist lang genug dabei, um zu wissen, wie der Hase läuft, dass die einzelnen Splash-Plays so gar nichts bringen, wenn du sie nicht im dritten Versuch oder so anbringst. Ne?
Ja, 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 absolut, absolut. Ja. Und vor allem der andere Punkt, auf den ich vorhin raus wollte. JD Bertrand, der die letzten 4-5 Spiele für Divine Diablo gestartet ist. Ja. Unangefochtener Starter hinter Bertrand.
Aber ich glaube, der hatte nur einen Snap, hat er, glaube ich, nur gehabt.
Genau. Jetzt hat er in diesem Spiel ein oder maximal zwei Snaps. Und alle anderen Snaps hat es Ronnie Harrison bekommen. Der jetzt so über die letzten 2 Wochen reingekommen ist und mehr und über ihn übernommen hat. Und sorry, aber Harrison sah wirklich, wirklich solide aus. Also, sorry, wie kann das sein, dass Bertrand über Wochen so dermaßen schlecht aussieht und man Harrison dann wie so leicht reinführt, so langsam. Ich meine, das, was er gezeigt hat, war nicht 10% besser. Es war 150% besser, wie das, was wir von Bertrand gesehen haben. Und sorry, wie trainieren die bitte im Training, dass sie im Training nicht sehen, dass Harrison die bessere Alternative ist? Oder ist man da so blind und so verblendet, dass man sagt, ja, er ist unser Draftpick, deswegen geben wir ihm immer einen Shot, obwohl wir bessere Alternativen haben, die wir halt im Practice-Squad hatten oder gesigned haben, keine Ahnung was.
Es sieht so aus, als ob man auf der Coaching-Seite einfach zu eingefahren ist in seinen Grundsätzen und einfach nicht in jedes Training offen geht und sagt, der mit der besten Performance, der wird auch spielen, egal wie er heißt. Und das scheint bei uns ein unheimliches Problem zu sein. Mhm.
Schade. Sehr schade.
Ja, das ist ja wie mit Agnew, der ja auch wieder sein Ding hatte im Special Team.
Mhm.
Den wir für teuer, also für den Special Teamer verpflichtet haben, der wirklich nichts anderes spielt, außer eben dieses Special Team und fürchterlich ist.
Ich habe noch gar keine Statistik gesehen von Agnew, bei wie vielen Returns er schon vor dem ersten Kontakt zu Boden ging. Denn wie häufig rutscht er aus, stolpert oder sonst irgendwas.
Feel free, dir die Statistik selbst aufzubauen. Guck dir doch mal alle Spiele an und lass es mich wissen.
Wahrscheinlich, sollte man machen. Aber tatsächlich hat ihm sein letzter Return, hat ihm dann wahrscheinlich wieder für 4 Wochen den Hintern gerettet. Indem er einfach durch diese offene Lücke noch gerade so eben durchgekommen ist mit 45 Yards ungefähr.
Ja. Aber das ist halt auch wieder so typisch Falcons-Faden. Du frisst 10 Plays, dann machst du ein gutes und du hast Safety wieder deinen Arsch für Wochen.
So sieht's aus. Divine Diablo könnte übrigens zurückkehren.
Ja, das war tatsächlich mal eine gute Nachricht. Ich würde mich freuen, wenn er auch sofort wieder an seine Leistung anknüpfen kann, aber das ist natürlich viel Wunschdenken dabei, denke ich.
Das ist verdammt viel Wunschdenken.
Ja, aber so
ich weiß auch gar nicht, wenn Ronnie Harrison schon durchschnittlich bis gut spielt, wie viel Impact hat dann noch ein guter Divine Diablo auf diese Defense, ne? Also. Ja, da zwickt es ja doch mehr an anderen Stellen. Viel, viel Dollar. Schmiddy schreibt jedenfalls, Chris, tu das nicht. Wenn du nochmal alle Spiele schauen musst, hast du danach Depression. Ey, es ging Bills war gut.
Ich schließe mich dann tagelang ein und man hört garantiert nichts von
dir. Machst du einen Aaron Rodgers? Oh Mann.
Tiefe Wahlgesänge. Ja. So. Wir frühstücken das mal ganz schnell ab. Für alle, die das Spiel nicht gesehen haben, haben wir übrigens in der Overtime verloren. Ist aber alles nicht der Rede wert, finde ich. Also, ich weiß nicht, oder Jungs, falls ihr über das Spiel natürlich noch was sagen wollt, dann immer raus damit, aber irgendwie, wie gesagt, es ist nicht abgehakt, so viel Neues. Hat man schon gesehen, sage ich mal, das Spiel. Öfter mal.
Yeah. Ja.
Weil ich möchte gerne einen Kommentar von Schmiddi aufgreifen. Er zitiert nämlich aus dem Fußball einen sehr beliebten Gesang. Außer Bijan könnt ihr alle gehen. Und da sage ich dir, das ist eigentlich faktisch falsch, Schmiddi. Das ist schon mal die falsche Herangehensweise. Weil im Prinzip sind wir im Rebuild. Es ist einfach so. Also da braucht sich jetzt, das ist eben diese schonungslose Wahrheit, die ich am Anfang des Podcasts meinte. Da braucht jetzt niemand irgendwie denken, dass was anderes passieren wird. Da wird im Sommer ein neues Front Office kommen. Ob GM auch, gucken wir mal. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ding mit Raheem Morris durch ist.
Woher nimmst du deinen Optimismus?
Nee, also ich glaube, das Ding ist beschlossene Sache. Also
muss.
Ich glaube auch noch nicht dran.
Ich glaube auch nicht 100% dran, aber es muss. Es geht doch, nicht anders.
Also, weder das eine noch das andere. Wir sind weder im Rebuild, wenn wir ehrlich sind, hätten wir den Rebuild schon vor Jahren machen müssen. Eigentlich, wir hatten bei dem Typen da rechts oben in unserem Bild, hätten wir schon unseren Rebuild eigentlich komplett machen müssen.
Haben wir ja versucht. Wenn man mal ganz ehrlich ist, die Saison 22, also sein zweites Jahr, das war ja ein Team voller No-Names. Das war ja wirklich, da hat er gar nichts gespielt, was man kennt und kennenlernen wird in der Zukunft.
Ja, Soft Rebuild, sagen wir mal.
Das war Soft. Jedenfalls, also, wir haben ja schon mal kurz aufgeräumt und aufgefädelt. Nächstes Jahr kein First-Round-Pick. Allgemein wenig Picks nächstes Jahr im Draft.
Oh, ja.
Kein Cap. Kaum Spieler im Roster nächstes Jahr. Viele verlassen uns. Top-Spieler wie Drake London noch nicht verlängert. Auch das ist ein Fakt. Klar, wir könnten jetzt die Fifth Year ziehen. Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn solche Spieler wie Drake oder Bijan auch den Trade irgendwann einfordern. Ich weiß nicht, wer Bijan nach dem Spiel gesehen hat, wie er da auf der Bank saß. Das Bild sprach Bände. Also der Gesichtsausdruck. Und jetzt heißt es eigentlich Picks sammeln, sammeln, sammeln. Und unser Tafelsilber ist ja neben Bijan und Drake London auch nicht mehr so silbern, höchstens versilbert.
Na, also, um mal ehrlich zu sein, für den Fall, dass Robinson und London gehen würde, mir würde schon das Herz bluten. Ganz klar, weil die Spieler verkörpern die Falcons halt durch und durch. Und das würde mir echt schwer fallen, sie woanders hingehen zu sehen, auch wenn ich sie ihnen persönlich gönnen würde, maximalen Erfolg zu haben. Aber wir müssen hart angehen an die Nummer. Und wir können vernünftige Picks nur generieren gegen den Weggang unserer Top-Leute.
Ja. Vor allem, wenn man es wirklich nüchtern betrachtet und sagt, okay, wir gehen jetzt rein business-technisch dran, um den Rebuild so gut wie möglich einleiten zu können, dann gibt es eigentlich nur 5 Spieler, die wirklich interessant sind zum Backtraden. Davon, 5. Ja, ich sehe 5.
5? Wow.
Und zwar Bijan, Drake, AJ, Lindstrom.
Was ist denn ein Guard wert? Mal guck mal, wofür die Tackle teilweise gehen.
Ja, also er ist, also, aber an ihm hättest du vielleicht einen Viertrunden-Pick ein bisschen länger.
Nee, niemals.
Ich glaube, mit dem All-Pro hast du schon. Okay. Aber sagen wir 4 bis 5. Und Jesse Bates.
Jesse Bates.
Das sind noch sehen, die 4 bis 5 Namen, die ich sehe, aus denen wir das machen könnten. Und ganz ehrlich, abgesehen von jetzt London, sehe ich keinen, wo wir wirklich einen guten Value rausholen können vom Trade. Weil das, was wir für sie ausgegeben haben oder wofür sie sie geholt haben, sorry, Bijan, ich glaube nicht, dass ein Team für einen Running Back einen First-Round-Pick wegstraden wird. Glaube ich leider nicht.
Mal gucken. Also da wäre ich schon optimistisch. Bei Bijan schon.
Ja, aber da brauchst du halt wirklich ein Team, wo auch diesen fetten Need dafür hat und so weiter und so fort. Wenn du überlegst, wo Henry weggegangen ist, klar, Henry ist deutlich älter gewesen und so weiter, aber trotzdem, was er für Seasons hatte und so, weiß nicht. Drake London, kann ich mir vorstellen, dass er für einen First-Round-Pick weggehen könnte, plus noch irgendwie ein bisschen mehr, ja.
AJ, Receiver immer.
Ja,
gute Wide Receiver werden
auf so einer Qualität und so weiter.
Und Corner gehen auch nicht weg.
Genau. Und Corner kriegst du halt auch, also Klar, wenn du jetzt so einen Source Gardner Track anguckst und so weiter, aber Source hat sich einfach irgendwie doch einen anderen Namen gemacht wie AJ, auch wenn AJ auf sehr gutem Niveau spielt dieses Jahr wieder. Also ein Zweitrunden-Pick ist wahrscheinlich das Maximum, was du für ihn rausholen könntest. Wird uns in der Situation, wo wir sind, natürlich viel helfen. Aber die Lücke, die wir halt damit aufreißen, noch deutlich mehr. Und AJ hat jetzt frisch seine Vertragsverlängerung bekommen. Da wäre es schwachsinnig, ihn wegzugeben.
Der Rebuild wird schwer. Und nächste schonungslose Wahrheit ist dann auch, Falcons-Fans können sich eigentlich darauf einstellen, dass die nächsten zwei Saisons plus diese natürlich noch, also zweieinhalb Saison, die werden nicht schön. Die werden eher wieder so Arthur Smith-mäßig, obwohl das wäre schon wieder Fortschritt. Sieben Siege wäre schon wieder Fortschritt. Ja. Nee, aber die werden, Chris, wie hast du es vorhin ausgedrückt, das wären dann eher was für Spiele? Vom Ergebnis?
Achso, mehr so 10 zu 70 Spiele. Wenn du wirklich bedenkst, wer bei uns bleibt, es werden wirklich nur zweite Garniturspieler bleiben. Und wir haben ja gesehen, dass die immer noch mal so ein halbes Müh unter dem der Konkurrenz liegen, also der Ersatzbank der Konkurrenz sozusagen. Und da befürchte ich dann Allerschlimmstes. Wir sind dann halt mit den Bertrands alleine auf dem Feld. Ja, also, und dann kannst
aber du hast gerade gesagt, zweite Garde, nicht vierte.
Ja.
Dave, ich habe ganz schlechte Nachrichten für dich. Bertrand ist unsere zweite Garde.
Ich meinte qualitätstechnisch vierte, ja. Aber ja, stimmt.
Ja.
Er ist unsere zweite, ja.
Kevin schreibt noch, sollte Panix bis November nächsten Jahres ausfallen, muss man sich hier darüber unterhalten, Quarterback im Draft eventuell. Er hat mit der 5th Year lediglich noch in 27 und 28 den Vertrag. Ja, also auch die Quarterback-Position. Das ist ja, also wir haben einen First-Rounder und einen 140 Millionen Dollar Vertrag, da auf Quarterback sitzen. 180. Seit 2 Jahren. Und wir kriegen es nicht geschissen. Der eine ist wirklich alt und der andere, ja, jetzt verletzt leider. Also, schwer verletzt.
Und wenn du dir jetzt noch einen dritten holst, für, weiß ich nicht, einen Third Round, nee, haben wir ja nicht mehr, also einen Fourth Round, da habe ich dann schon wieder so Ritter-Vibes.
Vor allem, was ich mich halt frage, guck mal, was für einen fetten Quarterback-Vertrag wir hier da hinten drin sitzen haben, mit Backup-Posten mit Cousins. Der jetzt schon ein Jahr als Starter gespielt hat, jetzt reinkommt ins Spiel und wirklich nicht gut aussah. Und dann guckst du dir den Jacoby Preset an, bei den Cardinals. Ey, der kommt rein, der sieht besser aus wie Mary teilweise. Und weil ich halt auch sage, Panix hat von Cousins gelernt. So ein bisschen mehr habe ich mir schon ein bisschen von ihm erwartet. Und so. Er hat jetzt anderthalb Spiele gespielt, grob gesagt. Er wird jetzt den Starting-Spot übernehmen. Oh, ja. Ich habe gerade einen Kommentar gesehen mit Shadow Sanders als Quarterback.
Das ja, hat mir schon wieder gereicht. Performance ist er zumindest preiswert zu
haben. Ja, wir machen wahrscheinlich noch so einen Trade. Kommt, ihr gebt uns London und kriegt ihr Judy und Sanders dafür.
Jerry Judy würde ich nehmen. Also das
aber nicht für London.
Aber
Sanders für London.
Ja, ey, aber Dave, ganz ehrlich, du musst halt London gegen irgendwas mit Picks abgeben. Hohen ja. Picks abgeben. Ja. Also, das ist, es hat einfach auch gar keinen Mehrwert. Ist auch für ihn, glaube ich, eine richtig beschissene Position. 4 Jahre spielt er hier mit den absolut beschissensten Quarterbacks, die es hier überhaupt gibt. Dann hat er jetzt endlich mal ordentliche gekriegt. Und dann hat er den schlechtesten Offensive Coordinator, den es gibt.
Ja. Ich habe heute zu Elias geschrieben, zu meinem Neffe, sage ich so: Hey, dass die Coaches ihre Karriere wegschmeißen. Ist deren Sache, dass sie die Karrieren der Spieler wegschmeißen, finde ich scheiße.
Haben sie sich bestimmt auch anders vorgestellt, die Coaches. So, Leute. Ich habe letztens irgendwo gehört, gelesen, nee, gehört habe ich es, glaube ich, aber ich kann euch nicht mal sagen, wo. Warum man lieber einen Offensive Coordinator als Head Coach nehmen sollte als Defense Coordinator. Und das ist so ein Gedankengang, über den habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, fand ich aber ganz schlüssig. Soll ich ihn euch verraten? Wollt ihr partizipieren?
Bitte. Schock uns.
Offensive Coordinator als Head Coach, die dann auch in der Offensive mithelfen, geht viel besser, weil das ein aktionärer Bereich ist des Sports. Und Defense ist viel schwerer zu playcallen, weil das reaktionär ist. Ne, du musst dich ja immer erst schauen, was ist auf dem Feld von der Offense, wie reagiere ich da drauf, das muss zack, zack, zack gehen. Und deswegen gibt es auch häufig, nicht immer, aber häufig erfolgreichere Head Coaches, die offensive-minded sind, als defensive-minded. Chris.
Das hätte es auch viel einfacher haben können. Wer mehr Punkte macht, gewinnt.
Ja, stimmt schon.
Nee, es geht aber ja auch, es geht einfach darum, dass als Head Coach musst du ja alles überblicken. Alles, ne? Defense und Offense und überhaupt und Mitentscheidung. Ja,
Timeout-Management, Spielermanagement.
Das ist natürlich und klar. Ja. Ist absolut, absolut verständlich.
Und natürlich machst du auch nicht das Playcalling immer als Head Coach, aber eben drum ist es dann einfacher, falls du deinen Offensive Coordinator entlassen müsstest, ihn zu ersetzen, als einen Defensive Coordinator zu ersetzen. Das ist durchaus schwerer als Head Coach. Ja.
Ich meine, man sieht es ja schon, wenn man die ganzen Playoffs-Teams der letzten Jahre anguckt, wie viele Offensive Head Coach da drin waren und wie viele Defensive.
Ja, und guckt euch halt an, auch die letzten Super Bowls, wer dabei war und wer sie gewonnen hat, mit Sirianni, McVay und allem drum und dran. Ja. Alles Offensive Coordinator, Andy Reid. Ja, das ist deswegen. Und wir haben zufällig keinen. Offensive-minded Head Coach, nur damit ihr es mal gehört habt.
Ja.
Da geht schon mit dahin. Hours oder was wollen wir schon machen? Das ist die kürzeste Folge, die wir jemals hatten. Kevin schreibt noch, neuer Head Coach Clint Kubiak. Das könnte uns schlechter gehen.
So ist es.
So. Bla, bla. Erste Hour, liebe Leute, nach 43 Minuten, neuer Rekord. Hallo und Rise Up. Leider wieder eine Niederlage. Wie lange noch, bis Morris und Robinson gefeuert werden? Und soll Fontenot ebenso gefeuert werden? Danke und ich freue mich, euch im Podcast zu hören. Dazu kann ich eigentlich auch gleich die nächste Hour nehmen, weil die mit dazu reingehört. Wann entlassen die Falcons endlich den gesamten Coaching-Staff und das Management? Diese Saison ist over und kommende meines Erachtens ebenfalls. Oder wie seht ihr das? Kommende Saison werden wir nicht relevant sein.
Ja, absolut. Einiges haben wir ja schon davon geklärt, dass es sehr lange sehr schlecht sein wird, befürchten wir. Ausschmeißen, also zumindest Coach und Offensive Coordinator hätten wir alle drei schon gehen lassen. Auch das haben wir schon erläutert. Fontenot ist so eine Sache, ja, da geht es dann halt auch um Draftpolitik und andere Geschichten. Ich persönlich bin eigentlich nie damit warm geworden, jemanden von den Saints abzuwerben. Das ist nur weil der bei den Saints war und die uns mal zwischendurch eine lange Nase gedreht haben. Ich habe immer zu wenig Referenzen gehabt, sei es zum Beispiel im Draft-Bereich, für was er jetzt letztendlich verantwortlich war, wofür er stand. Und ich bin auch der Meinung, auch Fontenot kannst du eigentlich problemlos ersetzen. Es gibt nichts, wo ich ihn jetzt als so relevant einschätzen würde, dass ich sagen, der geht mir nicht.
Nee, absolut, absolut. Also Fontenot hat jetzt mit Arthur Smith seinen Shots gehabt, ist jetzt über 5 Jahre bei uns im Team gewesen. Also gleichzeitig mit Arthur Smith, also nicht er hat ihn ausgesucht, sondern gleichzeitig mit ihm, ja. Aber er ist jetzt 5 Jahre bei uns im Team. In 5 Jahren sollst du als General Manager in der Lage sein, dich drafttechnisch zumindest so aufzubauen, wie du es möchtest. Wenn ich gucke an den Punkt, an dem wir gelangt sind. Ich meine, er hat uns klar anfangs ein bisschen aus der Kapelle rausgeholt gehabt, hat uns aber komplett direkt wieder rein verfrachtet. Drafttechnisch, wenn du dir die ganze Historie ansiehst von den Drafts, wie wenig Spieler aus den vergangenen Drafts teilweise bei uns sind, die Picks nächste Season, wie oft wir hochgetradet sind, wie wenig wir runtergetradet sind, das Spielermaterial, was wir haben, immer wieder solche Entscheidungen wie Den einen behalten wir, den anderen lassen wir gehen. Ned Landman zum Beispiel. Die Rams haben sich geholt, zahlen keine riesen Asche für ihn und er spielt Top 5 Linebacker. Das sind alles Entscheidungen, die für mich auch mit unter den GM fallen.
Da frage ich mich gerade, wer bestand eigentlich für die Entscheidung letztlich mit den Schwerpunkt auf das Special Team zu legen?
Coach?
Head Coach. Ich würde auch gerne, also ich bin bei Fontenot ein bisschen hin und her gerissen. Ich würde gerne sehen, ob es besser laufen würde, wenn unser General Manager auch den Head Coach mal selber bestimmen dürfte, beziehungsweise in den Prozess mit eingebunden wird. Er hat Smith vor die Nase gesetzt bekommen, er hat Ray Morris vor die Nase gesetzt bekommen, also er durfte sich noch nie seinen eigenen Head Coach aussuchen. Ich weiß nicht, ob es dann besser alles gelaufen wäre, aber Head Coach und General Manager sollten halt auf einer Wellenlänge sein und eine gleiche Vision haben.
Ja, die haben wir nicht bei uns, das ist klar. Aber wie gesagt, deswegen, nach 5 Jahren, das, was aus dem Team passiert, wo ist und so weiter und so fort. Ja, nicht die beste Unterständen mit nicht dem Headcoach, den er sich ausgesucht hat, aber trotzdem, wenn man sich den ganzen Kreislauf so anguckt, ist er für mich eigentlich eine Muss-Entscheidung, dass er mitgegangen wird im Regime.
Wahrscheinlich mitgehangen, mitgefangen. Es war ja auch sein erster Draft, den er so selbstbestimmend, so man hört, machen durfte. Und bisher ist ja die Auswahl an sich nicht so gravierend schlecht, also nicht so schlecht wie die Jahre zuvor.
Ja.
Stand jetzt. Die Saison ist natürlich noch nicht zu Ende. Naja, mal gucken, ob Fontenot da nochmal seine Chance kriegt. Okidoki. Gucken wir mal, ob noch irgendeine wunderbare Hour. Es sind viele Hours dabei, ob irgendwelche besonderen Hours dabei sind, die wir noch nicht durchgesprochen haben. Retten die aktuellen Verletzungen den Head Coach. By the way, jetzt weiß ich endlich, was Season-Ending Injury meint. Haha. Sehr lustig, das haben wir schon besprochen. Dunkle Wolken über Atlanta. Was können wir tun, um mehr Picks zu generieren? Auch da haben wir schon ein wenig drüber gesprochen. Ich finde, Arthur wollte verkaufen, wenn er nicht gewillt ist, das zu tun, was nötig ist, um zu gewinnen. Arthur Blank, sollte er die Falcons verkaufen?
Ja, tatsächlich ist mir heute Morgen nochmal so ein bisschen der Gedanke gekommen, dass es vielleicht tatsächlich mal an der Zeit wäre, da irgendwas, dass da zumindest mal ein Raum geöffnet wird in dieser Richtung, dass man sich mal lose über verschiedene Dinge unterhält. Ob es tatsächlich Konsequenzen gibt, sehe ich jetzt noch nicht. Das wird wahrscheinlich auch mitunter am Gesundheitszustand des Owners liegen.
Judy, würdet ihr Ulbrick für die nächste Saison behalten oder sollte der ganze Staff erneuert werden?
Komplett auch Ulbrick weg. Ich habe vorhin auch schon drüber geredet. Die Sackzahlen beschönigen einiges. Ich sage auch ein Stück weit das, was wir halt auf Offensive Coordinator haben, Special Teams Coordinator. Da ist es halt nicht schwer, auch wie der Beste auszusehen. Also Ulbrick ist der beste Coordinator, den wir haben aktuell, ja. Glänzt deswegen auch hervor, aber wie gesagt, die Defense hat sich bis auf die Sackzahlen in keinem Deut verbessert, sondern eher in allem verschlechtert nochmal. Wie gesagt, also Passing, wenn man jetzt so Passing-Defense anguckt, auf dem Papier sieht sie besser aus. Wenn ich aber eben passfähige Quarterbacks angucke, gegen die wir gespielt haben, kein Spiel unter 250 Yards. Bryce Young 440 plus Yards und so weiter. Also für mich ist er liefert keine Argumente, bleiben zu dürfen. In meinen Augen.
Das ist schwierig. Du musst natürlich auch mit dem Material arbeiten, was dir vorgesetzt wird. Du hast jetzt gerade, was wir wieder am Sonntag schmerzlich erfahren haben, mit Hughes und ich wage es gar nicht zu äußern, vor tatsächlich noch Cornerbacks, die bei uns Stammpersonal sind, weggehabt. Du hast den Diablo, der einfach einen unheimlichen Impact hatte in den ersten Spielen auf die Defense. Hast du jetzt die ganze Zeit nicht dabei gehabt. Du hast viele Verletzungen von Schlüsselspielern, die dich richtig Körner gekostet haben. Ja, ich weiß, es ist Entschuldigung, habe ich ja schon erzählt, den Spruch. Aber tatsächlich spielt das für mich auch eine Rolle.
Absolut. Ich meine, es spielt genauso ja auch eine Rolle, dass du zum Beispiel sagst, so oft wie unsere Defense auf dem Feld ist, weil die Offense halt nichts hinbekommt.
Ja,
Und auch teilweise
auch
die
das.
Feldpositionen, die sie gegeben haben und so weiter, ist alles mit Sicherheit auch ein Faktor, der mit dazu gehört. Aber ich bin mir auch relativ sicher, wenn wir einen neuen Head Coach bekommen sollten, oder sagen wir GM und dann Head Coach, der nimmt sein eigenes Team mit. Deswegen, also wenn, werden alle gehen, aber es wird nicht so sein, dass du jetzt sagen wirst, okay, neuer Head Coach, such dir deinen Offensive Coordinator oder deinen Special Team Coordinator aus, aber unbedingt hier bleiben. Dann hast du schon wieder Reibereien eventuell von vornherein im Team, die willst du nicht haben. Das wäre schädlich fürs Team. Und ganz kurz zu den Kommentaren von Schmiddy
Nee, warte,
mit
da wollte
dem.
ich was zu sagen.
Achso,
Schmiddi, es
separat,
geht
okay.
übrigens um die Neuzeit, nicht 1955.
Genau, das wollte ich nämlich dazu sagen,
Die
dass wir
NFL
modern.
hat sich geändert. Oh, jetzt hat Kevin hat es jetzt auch gerade geschrieben. Es geht um die Neuzeit. Die NFL hat sich ein bisschen geändert.
Ja.
Ja.
Das wollte ich auch gerade sagen, eben, dass wir von der modernen NFL reden.
Ja, wenn du jetzt nämlich hier mit Chuck Noll und Jimmy Johnson um die Ecke kommst, dann können wir darüber nicht so richtig gut diskutieren. So. Ja, Ulbrich, schweres Thema, aber unsere Defense war auch nicht gut vor Divine Diablos Verletzung. Wir haben ordentlich Punkte kassiert immer. Also, bin ich ein bisschen. Und ich finde es auch schwer, also wenn die ganze Defense wegen eines Spielers zusammenbricht. Also, dann ist es keine gute Defense mehr, dann ist es einfach nur ein guter Spieler.
Also ich weiß noch, wie wir vor der Saison hier gesessen haben und die Predictions angeschaut haben. Und ich war damals schon pessimistisch, bin gerade von der D-Line teilweise doch positiv überrascht gewesen, weil viele,
Schwierig, schwierig das zu sagen bei dem, was die gegen den Run machen und gegen den Pass.
ja, natürlich. Aber ich habe es mir noch schlimmer vorgestellt. Ich habe gedacht, wir kriegen in jedem Spiel 150 Yards oder so.
Haben wir ja gegen Teams, die gute O-Lines und gute Runningbacks haben, haben wir immer
Ja,
Minimum 180 in Summe
aber
bekommen.
tatsächlich habe ich es mir noch immer vorgestellt und der ein oder andere hat da zumindestens überraschen können.
Habt ihr das Eagles-Spiel gesehen? Eagles gegen
Nein.
Lions?
Ich habe
Nein?
diese Woche zwei Spiele gesehen, das sind Falcons und die Cowboys.
Okay, ja gut, bei dir ja auch sehr verständlich. Aber wie die Interior D-Line dominiert hat von den Eagles. Brutal. Ich meine, Jalen Carter hatte, glaube ich, drei Pass-Breakups an der Line. Drei in
Crazy
einem Spiel.
als Defensive
Jordan
Line.
Davis zwei nebendran. Die haben die Interior so dermaßen zerstört. Und wenn ich als unsere Interior angucke, wenn da was durchkommt von Interior, dann sind es die Blitzer dahinter.
Ja, crazy, ey. Ja, das ist einfach kein gutes Coaching. Das ist miserabel. Ja, deswegen lief es auch vielleicht einfach schlechter, als Saleh entlassen wurde. Bei den Jets und Ulbrich übernahm. Beziehungsweise alleine sich um die Defense kümmern musste. Wer weiß das schon? Ja. Nächste Frage. Wie kann das Ruder mit fehlendem First-Round-Pick bis zur nächsten Saison herumgerissen werden? Ui. Das ist ein sehr kurzfristiger Plan. Ich weiß nicht, ob ich darauf eine Antwort habe.
Ich würde
Ich glaube,
sagen,
ich
wir
frage dich lieber
treiben den
nicht.
Strom einfach flussabwärts.
Ja, da das Ruder zu bemühen, das wird auch echt schwer.
Ja.
Und mit den ganzen Lücken, die wir haben, es ist halt nicht nur ein oder zwei Gaps, die wir füllen müssen. Im Gegenteil, es reißen sich noch mehr Gaps auf jetzt über die Offseason mit Abgängen wie Ellis und so. Ich glaube, die Antwort ist gar nicht. Ist eigentlich fast nicht möglich. Ich meine,
Es
wir spielen
fehlt
ja immer
einfach
in der
Fantasie,
NFL, die
ne?
beste Liga der Welt.
Da fehlt mir auch echt die Fantasie. Vor allem, weil es ja auch mit der Starting Quarterback-Position sehr ungewiss ist, einfach wie es nächste Saison aussehen wird, da hinter dem Center. Weiß ich nicht. Und also kurzfristige Maßnahmen, die du halt vielleicht bewerkstelligen könntest, Gewicht anheben in der D-Line, also sprich schwere Jungs verpflichten. Schwere Jungs verpflichten, die Football spielen können.
Carlton Davis.
Hier wirst du nicht kriegen.
Ja, das ist klar.
Einen ordentlichen Depth Threat beziehungsweise Wide Receiver 2 verpflichten. Ich glaube, damit wäre schon geholfen. Und ja, viel wirst du sonst mit dem Geld nicht herum. Also du wirst die Premium-Position wirst du wahrscheinlich nicht angehen können nächste Saison vom Cap her. Und draften auch nicht. Das wäre jetzt so das, was mir kurzfristig einfallen würde.
Du müsstest halt einen sehr guten Manager haben, der so ein bisschen, so ähnlich wie bei Moneyball, ich weiß nicht, wer den Film kennt,
Ja.
so ein bisschen mal unkonventionell denkt und aus Gülle Gold machen kann.
Ja, kommt
Ja.
immer auf die First Base. Also alles
Ja.
gut. Droht jetzt der freie Fall, Leute. Ich glaube, der droht gar nicht. Ich glaube,
Er
wir
ist
fallen
da.
schon lange.
Nach 5 Niederlagen in Folge, eine gewagte Hypothese.
Das hatten wir unter Smith nicht ein einziges Mal, ne? 5 in Folge. Traurig, über was wir
Ich
uns
glaube, das
freuen.
letzte Mal unter Raheem Morris. Vor Arthur Smith.
Möglich, möglich. Oh
Geil.
Mann, oh Mann, oh Mann.
So, Leute. Und jetzt müsst ihr eure Kreativität mal hier ein bisschen zusammenstauchen.
Gott.
Wie kann man denn einen neuen Fan, Football-Fan, noch motivieren, Falcons-Fan zu werden? Was bleibt uns noch, außer der Swag and Surf?
Naja,
Reich und
sagen,
deutsch.
ich lass mir einfach eine Liste von irgendeinem Psychotherapeuten geben, und da suche ich mir mein Stammpersonal als Falcons-Fan.
Mach schnell Ausschreibung. Sie suchen nach einem Adrenalinkick. Jeden Sonntag, 19 Uhr.
Ihnen geht's zu gut im Leben.
Ja, genau.
Sie
Wer
haben
braucht
sonst
so?
zu viel Erfolg in anderen Sportarten?
Ey, ohne Witz, du könntest uns für so Werbung für Antidepressiva nutzen.
Schmidi schreibt noch, es ist erfolgreicher, 1860-Fan zu sein. Er weiß, wovon er spricht.
Naja,
Oha.
das ist relativ halt, ne?
Ja, die haben auch so Owner-Probleme, oder?
Na, natürlich.
Ja, also um die Frage mal zu beantworten, ich glaube, Falcons-Fan kannst du nur über das Gefühl werden. Also aktuell das Gefühl, was einem halt die Base gibt, die Fanbase gibt, das ist halt unbeschreiblich geil einfach. Wir durften es ja letzte Woche wieder erfahren in Berlin. Und spielerisch fällt mir dann nicht mehr viel ein.
Bison, Highlight Football.
Ja, aber selbst der ist ja, also in den letzten 3 Spielen hat er jetzt eine gute Halbzeit wieder gehabt. Also,
Ja. Ja,
der
ich
sitzt
habe halt bei
wie
vier.
ein Trauerkloß auf der Bank und ich verstehe ihn.
Ja,
Ja.
komplett. Komplett. Weil er hat ja in dem Spiel gezeigt, dass es das nicht an ihm liegt. Nicht unbedingt.
Nee, gewiss nicht.
Nächste Aua.
Nächste Aua. Ich habe die Auras gerade verloren.
Weiß einer gerade zufällig, wie McGarry eigentlich im Plan liegt? Man hat da
Nächste
gar nichts mehr
Saison.
gehört, ne? Nee,
Der,
soll ja auch nächste
also,
Saison. War ja Season Ending. War
genau.
Season
Also, es hieß
Ending.
ja, dass er irgendwann, also Trainingscamp nächste Season sollte er wieder fit
Ja.
sein. Ah ja,
Ja.
Storm
Wie
Norton. Storm
tief
Norton.
sind wir eigentlich gesunken?
Ja, genau. Ganz genau.
Dass hier nach McGarry gefragt wird. Geil.
Oh Mann, oh Mann.
Oh wow, ey.
Tja,
Oh,
wir
uns
haben
geht es
eigentlich
wirklich
immer gesagt,
schlecht.
mit seiner Vertragsverlängerung viel zu viel für einen absolut durchschnittlichen Liner. Aber tatsächlich, wir bräuchten erstmal einen durchschnittlichen Liner.
Ja. Ich
Vor
kann
allem
nicht
durch die
mehr.
Verlängerung haben wir uns den Trade Market wieder kaputt gemacht.
Ja, das sowieso.
Oh.
Es
Ey, wir
sind
sind wirklich am
Freudentränen,
Abgrund
Leute.
angekommen. Am ganzen, also am Boden.
Warte, wir finden noch
Chris
eine
fragt
Höhle.
nach McGarry. Wie steht's um McGarry? Sehen Sie ihn nochmal wieder bei den
Nein,
Falcons.
das Jahr ist ja ohnehin vorbei. Also natürlich existieren noch rechnerische Chancen auf die
Oh
Playoffs,
nee, hör auf,
aber
bitte, bitte komm nicht so, bitte nicht du auch noch. Du
ich
bist
wollte es
mit der beste
wenigstens einmal
Pessimist, den ich
unterbringen
kenne,
heute.
bitte nicht,
Das
bitte nicht.
musste einmal sein jetzt. Das ist ein harter Tobak, aber man muss.
Von allen Seiten, aber rechnerisch ist doch noch möglich. Das werden wir nie und nimmer schaffen. Aber rechnerisch? Nein, nie und
Genau.
nimmer. Aber rechnerisch? Ja, schon, aber nein. Oh Mann. Ja, Dominik sucht Auers.
Ja, ich habe sie schon gefunden.
Rechnen wir
Santo
aus.
hat uns gerade beim Berlin-Game gefunden.
Ach,
Mit der
cool.
Kamera. Chris und ich lachen.
Noch.
Ich weiß nicht, wie man es sieht, aber upala, warte.
Das
Mittig.
spiegelt immer brutal.
Ein bisschen
Chris und ich
tiefer.
lachen. Das muss
Ja,
ein
ja,
guter
ja.
Moment gewesen sein.
Ja. Da muss Halbzeit gewesen sein.
Geil. Okay. Letzte Hour ist eigentlich nur die Frage, warum Bryce Young gegen uns immer wie ein MVP spielt. Kann ich kurz und knapp beantworten, weil wir es lassen, weil wir ihn lassen.
Ja.
Warte, ist er sonst kein MVP?
Nee, wenn du dir sonst so die Spiele von Bryce Young anguckst, ist er kein MVP.
Also wenn die eigenen Fans schon seinen Rauswurf fordern, und wenn du die deutsche Panthers-Community letzte Woche verfolgt hast, das war so, ihn dann eine Woche später quasi fast 500 Yards werfen siehst, dann fragst du dich schon, woran könnte es wohl liegen?
Woran hat es hier liegen?
Woran hat man es da gefragt?
Ja, das Leben ist ganz flüssig. Ne?
Ja, ja, ja. Ach, Leute, nächste Woche gegen die Saints. Mit was für Erwartungen geht ihr eigentlich ins Spiel? Das möchte ich mal von euch
gar keinen, denn das Spiel ist erstmal diese Woche.
Nee, ja.
Nein.
Tschüss, ich moderiere jetzt hier ab.
Ja, danke.
Nein, ich erwarte, dass uns dermaßen der Hintern versohlt wird, weil wir natürlich die zweite Garde aufs Feld bringen werden und das wird nicht schön.
Das, und die Saints haben die Panthers geschlagen. Wir haben zweimal gegen die Panthers verloren. Ja.
Erstens das. Zweitens machen wir uns das dann relativ einfach. Wenn das tatsächlich dann eintritt, sagen wir jetzt schon mal am Ende der Show, wenn ihr das nicht besprechen wollt, guckt euch einfach die Folge von letzter Woche an. Die behandelt dieselben Probleme und behandelt dieselben Aussichten.
Und wenn ihr die kennt, dann guckt die von vorletzter Woche an. Gleiches Spiel. Genau. Nee, also da kann ich eigentlich nur drei Worte sagen. Not gegen Elend.
Weiß ich gar nicht. Fühlen sich die Saints so? Ich glaube, die gehen mit so einer breiten Brust gegen uns ins Spiel. Echt. Die werden so auffressen.
Kann ich nicht verübeln. Ja.
Die werden so auffressen.
Überleg mal Division 3 von allen Teams.
Da gibt es dann wieder eine Taysom Hill Gala Show.
Oh nee, das habe ich vergessen.
Ja doch, da musst du durch. Da
oh
musst
no. Durch.
Der wird wieder breit grinsen und seinen Körper da durchwuchten.
Ja. Ich habe mir überlegt, noch am Sonntag schön vorm Spiel saunieren zu gehen und so weiter, dass ich richtig tief und entspannt bin. Aber ich glaube, wenn ich es mache, dann werde ich wirklich einen Herzinfarkt erleiden. Dann lieber schon mit ein bisschen Aufregung ins Spiel rein.
Jungs, will noch jemand was sagen? Ich würde sonst ins Bett wandern.
Komm, wir gehen mit einer positiven Sache hier raus.
Let's go.
Übernächste Woche gegen die Jets. Alle hatten so viel Angst vor Justin Fields. Er wurde gebancht. Wir werden Tyrod Taylor sehen.
Ist das jetzt, gut oder schlecht?
Keine Ahnung.
Das ist ungefähr so die Preisklasse Bryce Young.
Stark. Ja.
Aber kein Rushing Quarterback.
Noch nicht. Noch Bryce nicht. Young ist auch keiner. Erzähl mal das, was du draus machst und zulässt.
Das ist
wahr. Okay. Dann sage ich, danke an alle, die zugehört haben. Wir sind wieder mit vielen Zuschauern dabei, wie ich sehe. Ich weiß gar nicht, warum. Danke für alle, die nachher den Podcast nachgehört haben noch bis zum Ende. Eine kurze Folge diesmal. Aber ich glaube, ihr versteht uns, wenn wir einfach gar nicht mehr so tief auf diese Spiele eingehen können und wollen auch, weil wir wollen ja einen Mehrwert bieten mit diesem Podcast und wir schaffen es einfach gerade nicht, weil wir drehen uns so im Kreis, wir besprechen immer wieder das Gleiche, warum funktioniert A nicht, warum funktioniert B nicht, warum sehen das die Trainer nicht und wir schon, warum wird es nicht geändert und wir tun uns wirklich schwer, das müsst ihr uns auch verstehen. Ich freue mich trotzdem über jeden, der auch nächste Woche wieder einschalten wird. Chris möchte noch was sagen.
Genau das ist, was ich auch sagen wollte. Wir freuen uns, dass immer noch so viele trotz dieser nicht schönen Geschichte rund um die Falcons uns die Treue halten und wirklich auch hier reinschauen. Und das beweist uns eigentlich, dass wir es zumindest noch weitermachen möchten, weil wir eigentlich alle ein Teil der Falcons-Familie sind und dementsprechend auch uns einbringen möchten.
So ist es.
So sieht's aus. Mit den letzten Worten von Chris, die wirklich sehr, sehr gut und gewählt waren, möchte ich mich dann verabschieden. Vettel schreibt noch, wir stehen zusammen, wir fallen zusammen, Bad Boys for Life. ja, so kann man es auch sehen. In dem Sinne sage ich euch einen schönen Abend. macht das Beste, knuddelt eure Liebsten und rise up. Ciao.
Rise up. Footballerei.